Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Und wie ist die Lage so? Bei euch?
Fuck. Alter, scheiße.
Kann man schon mal sagen. Ein Typ filmt in seinem Auto mit, wie er kurz vor einem Tornado steht. Dieser Tornado war in Viersen, in der Nähe von Mönchengladbach. Zum Glück ist alles gut gegangen, obwohl die Situation wirklich bedrohlich gewesen ist. Was macht man denn, wenn man so einem Tornado begegnet? Na, es ist eigentlich ganz einfach, sagt Oliver Schlenczek, der ist Meteorologe.
Im rechten Winkel zur Zugbahn des Tornados abbiegen, weil dann ist es egal, wie schnell der Tornado zieht, dann komme ich immer davon weg.
Gut, ob man in dieser Situation das noch alles abrufen kann, weiß ich nicht, aber wir können euch, beziehungsweise Oliver kann euch sagen, was ihr sonst noch beachten solltet, wenn es zu dieser Situation mit dem Tornado kommt. Klären wir alles in der neuen Podcast-Ausgabe vom Update am Donnerstag, den 17. Mai. Außerdem geht's um Fußball gucken. Aber nicht zu Hause, sondern, habt ihr schon mitbekommen, die WM in 4 Wochen in Russland. Da gibt es Spiele, die laufen tagsüber, nachmittags. Und da müsst ihr wahrscheinlich arbeiten oder irgendwelche anderen wichtigen Dinge machen. Aber beim Job dürft ihr da einfach so gucken?
Wir erlauben unseren Mitarbeitern natürlich, die Ergebnisse immer mal zu checken. Ein ganzes Spiel zu schauen während der Arbeitszeit würde jetzt den Rahmen sprengen.
Also wir sind alle Erzieher und bei uns ist es in dem Sinne nicht möglich, die WM zu schauen, da wir uns um die Kleinen kümmern.
Ich komme aus der Startup-Szene und hier ist es eigentlich auch relativ üblich bei vielen Startups, dass halt einfach der Fernseher auf Stumm läuft.
Dann habt ihr Glück, wenn das so ist. Nicht jeder Chef, jede Vorgesetzte ist da so tolerant. Müssen sie auch nicht sein. Wann ihr die WM-Spiele während der Arbeit gucken dürft, wann besser nicht. Auch darum kümmern wir uns. Und es geht um die Organspende, und zwar um die in den USA. Da ist nämlich die Zahl der Spender in den vergangenen Jahren gestiegen. Und das hängt zusammen mit der Opioid-Krise in den USA. Die Details bekommt ihr in diesem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Das sah wirklich bedrohlich aus. Gestern Abend in Viersen, das ist in der Nähe von Mönchengladbach. Ein Mann sitzt im Auto und filmt, wie ein Tornado auf sein Auto zukommt.
Oh fuck.
Ja, da merkt er das gerade, dass das nicht so richtig super ist. Er sieht eine sehr, sehr große, wirbelnde Wolke aus Dreck und Wind. Und die bewegt sich eben auf diesen Mann und sein Auto zu. Und dann peitscht Regen an die Scheibe. Kleine Steinchen fliegen davor, was der Tornado halt so mit sich zieht. Und der Mann sitzt eben weiter im Auto.
Fuck.
Und filmt das alles. Das ist natürlich faszinierend, auch für uns, weil wir uns eben dieses Video dann angucken können. Aber wäre es nicht schlauer gewesen, einfach wegzufahren? Also was macht man in so einer Situation? Darüber spreche ich jetzt mit Oliver Schlenczek. Er ist Meteorologe und Vorsitzender des Vereins Arbeitsgruppe Tornado. Hallo Oliver.
Ja, hallo.
Oliver, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und ein Tornado direkt auf mich zukommt, was mache ich denn dann? Ein Handyvideo?
Also das ist nicht die allerbeste Idee. Es kommt ja auch darauf an, wie stark der Tornado ist. Also hier hatte der Fahrer des Autos noch sehr großes Glück gehabt, dass es nur ein schwacher Tornado gewesen ist zu diesem Zeitpunkt. Das Beste wäre natürlich gewesen, hier in dem Fall umzudrehen und zurückzufahren. Wobei es noch besser wäre, im rechten Winkel zur Zugbahn des Tornados abzubiegen, weil dann ist es egal, wie schnell der Tornado zieht, dann komme ich immer davon weg und so kann er mich möglicherweise einholen.
Im rechten Winkel zur Zugbahn des Tornados, kann aber auch sein, dass mir das in dem Moment einfach nicht mehr einfällt, ne?
Ja, stimmt. Das ist gar nicht so einfach zu erkennen. Also zuerst muss ich erst mal wissen, bin ich überhaupt direkt von dem Tornado betroffen?
Mhm.
Und das erkenne ich am besten daran, wenn ich den einfach mal für ein paar Sekunden beobachte und wenn ich merke, ob der jetzt irgendwie nach links oder nach rechts geht oder ob er immer nur größer und breiter wird.
Mhm. Okay.
Wenn er größer und breiter wird, dann habe ich ein Problem.
Gut, dann habe ich, also, aber wenn man das jetzt nicht mehr auf dem Schirm hat, sagst du, also erstmal nicht stehen bleiben und filmen, sondern wenn man es irgendwie noch schafft, wenden und mit dem Auto erstmal wegfahren. Was mache ich denn, wenn ich zu Hause bin und ich sehe so ein Ding, das kommt auf mein Haus zu? Auch dazu gibt es Videos. Was würdest du sagen, was macht man dann?
Also was das Video, was Videofilmen oder Ähnliches angeht, da würde ich hoffen, dass ich ein Stativ in der Nähe habe, wo ich die Kamera draufstellen kann und dann einfach weiterlaufen lassen kann. Ich selber würde mich in Sicherheit bringen und würde erstmal sehen, möglichst weit von Fensterscheiben oder anderen Elementen aus Glas wegzukommen.
Weil die eben zersplittern können oder zerschlagen werden dann.
Ja, so ein Tornado hat enorme Windgeschwindigkeiten und der Wind, der wirbelt nicht nur Trümmerteile mit sich herum, sondern der übt auch einen beträchtlichen Druck auf Gebäudeteile aus. Und wenn dieser Druck eben zu stark wird, dann kann so eine Scheibe bersten. Und wenn es ganz dumm läuft, dann kriege ich eine ganz ordentliche Ladung von schnellen Glassplittern ab.
Wenn ich einen Keller habe zum Beispiel, könnte ich auch einfach runtergehen in den Keller. Würde das helfen?
Das würde in jedem Fall helfen. Zumal ringsherum relativ solide gebaute Mauern sind und im Regelfall sind die Fenster im Keller auch relativ klein.
Und du bist doch in deiner Freizeit auch Stormchaser, ne? Ist richtig?
Das ist richtig.
Das heißt, du fährst quasi den Tornados oder den Stürmen hinterher, um genau das zu tun, wo du jetzt eigentlich sagst, das sollte man nicht machen. Also du beobachtest die Dinger.
Ja, es kommt auch immer darauf an, wie man es macht. Also wenn man weiß, wie sich so eine Gewitterzelle verhält und wie die zieht, dann kann man auch mit wenig Gefahr so einen Tornado beobachten und auch über längere Zeit verfolgen.
Aber woher weißt du das? Wo kriegst du deine Informationen her?
Ja, es gibt heutzutage, also früher, als ich mit dem Stormchasing angefangen habe, war das alles noch ein bisschen schwierig gewesen. Da gab es nur intern vom Verein Skyborn Deutschland die Möglichkeit, Radardaten in hoher Auflösung zu sehen, die uns der Deutsche Wetterdienst bereitgestellt hat. Und heutzutage gibt es solche Plattformen, wo man in sehr hoher Auflösung sehr präzise Daten auch mal direkt über das Smartphone abrufen kann.
Oliver, vielen Dank an dich erstmal für die Infos. Ich versuche mir das mit diesem rechten Winkel zu merken und hoffe natürlich auch darauf, dass ich mich in der entscheidenden Situation daran erinnern kann. Oliver Schlenczek ist Meteorologe und Vorsitzender des Vereins Arbeitsgruppe Tornado und hat uns hier in Deutschland, Deutschlandfunk Nova, im Update mal erklärt, was ist am besten zu tun, wenn der Tornado da ist und ihr kurz davor steht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es perlt einfach an ihm ab, wie Wasser an Palmin oder an so einer Teflonpfanne. Fast jede Woche gibt es einen neuen Aufreger oder Skandal aus dem Weißen Haus. Donald Trump scheint das nicht wirklich zu schaden. Hat Russland die US-Wahlen beeinflusst und hat das Team von Donald Trump irgendwie daran mitgewirkt? Das versucht ja seit mittlerweile einem Jahr herauszufinden Robert Mueller, das ist der Sonderermittler. Wie der Stand der Dinge ist, das kann uns Timo Fuchs sagen, das ist unser Korrespondent in Washington. Timo, lass uns vielleicht mal den ersten wesentlichen Punkt dieser Ermittlungen angucken. Russland soll die US-Wahl 2016 beeinflusst haben. Was hat der Sonderermittler Robert Mueller dazu bis heute rausgefunden?
Also eigentlich schon eine ganze Menge. So viel sogar, dass er schon Anklage erhoben hat, und zwar gegen russische Personen und mehrere russische Firmen. Mueller glaubt nämlich, dass sie Fake-Profile in sozialen Medien geschaffen haben, sich also als Menschen ausgegeben haben, die es gar nicht gibt, um dann gezielt polarisieren und spalten zu können. Und da gibt es auch ganz reale Auswirkungen, von denen Mueller spricht. Wenn man sich also mal seine Anklageschrift anschaut, dann verweist die zum Beispiel auf eine Demonstration in Houston. Die hat es im Mai 2016 während des Wahlkampfs gegeben. Eine Gruppe von Menschen hat dagegen Moslems protestiert. Da hat sich schnell eine Gegendemo gesammelt und so wurde also die Spaltung Amerikas zur Schau gestellt. Und die Organisatoren dieser Demo, die saßen tausende Kilometer weit weg in einer Trollfabrik in St. Petersburg.
Dann lass uns auf die zweite Vermutung gucken, nämlich, dass Trump und sein Wahlkampfteam aktiv daran beteiligt gewesen sein sollen, also eben zum Beispiel Kontakte zu Russland gehabt zu haben. Was weiß Mueller da?
Also es ist zuerst mal total klar, dass es eine ganze Reihe an Kontakten gab zwischen dem Trump-Team und zwischen Russen. Über Bande liefen diese Kontakte bis zum russischen Geheimdienst und bis zum Kreml. Und im Zentrum schaut Mueller vor allem auf ein Treffen zwischen Trumps Schwiegersohn Kushner und seinem Sohn Donald Trump Jr. mit einer russischen Anwältin. Das hat im Trump Tower stattgefunden. Und Zeugenaussagen suggerieren, bei dem Treffen könnte es einen Handel gegeben haben, kompromittiert schockierende Informationen über Trumps Gegnerin Clinton für Trump und Sanktionserleichterungen durch dann den späteren Präsidenten Trump für Russland. So ein Handel wäre verboten. Die wirklich kritischen Fragen sind dabei aber jetzt eben, was wusste Trump davon und was ist am Ende wirklich ein echter Beweis für die Unterstützung der Wahlbeeinflussung? Und da wissen wir eben noch nicht genau, ob Mueller da schon Antworten hat.
Bei Beweisen finde ich eine Sache ganz interessant, die wir heute noch lesen konnten, nämlich selbst wenn jetzt noch stichhaltige Beweise auftauchen sollten, Trump selbst könnte gar nicht mehr angeklagt werden, weil er eben als amerikanischer Präsident Immunität genießen würde. Was ist da dran?
Also es stimmt, dass gestern eine Meldung kam, der Sonderermittler Mueller würde Trump nicht anklagen, sollte er ein Fehlverhalten finden. Und damit folgt er angeblich der Ansicht des Justizministeriums, dass ein amtierender Präsident nicht angeklagt werden kann. Wir haben das allerdings nicht von Mueller direkt gehört, sondern von Trumps Anwälten. Mueller hat das noch nicht bestätigt. Und es ist auch so, dass diese rechtliche Auslegung, dass man dem amtierenden Präsidenten nichts anhaben kann, dass die sehr umstritten ist. Also die Kritiker sagen, auch der Präsident steht eben nicht über dem Gesetz. Und es geht ja auch um Taten, die er begangen haben könnte, Trump nämlich vor seiner Amtszeit als Präsident. Also wenn Mueller ihn anklagen würde, dann ginge der Fall erstmal vor den Supreme Court und der müsste zum ersten Mal in der US-Geschichte wirklich klären, was man dem US-Präsidenten anhaben kann.
Timo, dann sag uns doch noch kurz zum Schluss, was hat Donald Trump denn überhaupt zu befürchten durch diese Ermittlungen?
Naja, also er muss eben auch befürchten, dass das Ganze nicht nur über die Justiz verfolgt wird, sondern auch über die Politik. Es gibt immer noch die Möglichkeit der Amtsenthebung, die müsste das Abgeordnetenhaus veranlassen. Und wenn es wirklich einen Bericht von Mueller gibt mit erdrückenden Beweisen, dann wächst auch der Druck auf die Abgeordneten, das zu tun. Momentan ist das undenkbar. Die Republikaner haben die Mehrheit im Kongress und stützen Trump. Aber es kommen die Kongresswahlen im Herbst. Und wenn die Demokraten da die Mehrheit erlangen, dann steigt auch die Chance auf ein Impeachment.
Seit einem Jahr arbeitet Sonderermittler Robert Mueller daran, herauszufinden, ob das Wahlkampfteam von Trump Kontakte zu Russland hatte und diese vielleicht auch genutzt hat, um die US-Wahl zu beeinflussen. Über den Stand der Dinge unser Korrespondent Timo Fuchs aus Washington.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In knapp 4 Wochen ist Fussi. Ganz, ganz viel. Sehr, sehr viel. Denn es ist ja Fußball-WM in Russland, ne? Bei uns in der Redaktion wird dann natürlich ein Fernseher laufen, damit unsere Nachrichten immer aktuell reagieren können. Das ist ein sehr luxuriöser Zustand, das ist uns allen klar. Naja, es gibt eben Spiele, ne? Die werden nachmittags übertragen, also wir können das denn hier gucken. Aber wie sieht es generell aus für andere Menschen mit anderen Bürojobs, dürfen die eigentlich während der WM im Büro einfach Fußball gucken? Unsere Reporterin Magdalena Bienert hat sich schlau gemacht. Magdalena, also ich gehe mal davon aus, nur auf einen coolen Chef oder auf eine coole Vorgesetzte hoffen reicht wahrscheinlich nicht ganz aus.
Ja, besser nicht. Also das Wichtigste ist, dass man im Job eben seine arbeitsvertraglichen Pflichten nicht verletzt, wie es so schön im Amtsdeutsch heißt. Und der Pressesprecher des Landesarbeitsgericht Köln, Benedikt Hövelmann, sagte mir, dass Arbeitgeber auch im Recht sind, wenn sie zum Beispiel Abmahnungen aussprechen, wenn ihre Mitarbeiter, egal wie lange oder wie kurz, mal den WM-Live-Ticker oder einen Stream anschmeißen oder eben sonst was am Dienstrechner privat machen.
Grundsätzlich als Arbeitnehmer habe ich die Arbeitsleistung zu erbringen während der Arbeitszeit. Sofern ich jetzt zwischendurch, sagen wir mal, das private Handy nutze und auf das Display schaue, ist das eigentlich grundsätzlich nicht erlaubt. Die Frage ist immer eher, was wird toleriert? Also wenn ich jetzt einmal kurz auf das Handy schauen würde, zum Beispiel, um zu schauen, wie der Spielstand ist, das mag noch vom Arbeitgeber toleriert werden, muss es aber nicht.
Das heißt, es ist im Endeffekt, es ist ja Ermessenssache, ja?
Ja, absolut. Hm. Und seit der vermehrten Nutzung von Handys und Social Media und so sichern sich auch immer mehr Arbeitgeber vertraglich ab, was vor ein paar Jahren noch nicht so stark der Fall war, sagt Benedikt Hövelmann.
Also grundsätzlich darf ich das private Nutzen von Handys untersagen. Das, was jetzt bei vielen Firmen geschehen ist, gerade im Hinblick auf die Internetnutzung, dass dort im Arbeitsvertrag oder aber in Betriebsvereinbarung vereinbart wird oder nochmal klargestellt wird, dass keine private Nutzung des Internets erfolgen darf.
Aber also ich meine, komm, wenn jetzt jemand einen Job hat, keine Ahnung, jetzt irgendwie der fährt Bahn, ja, also ist Bahn Zugführer oder Pilot, dann verstehe ich das noch, ja? Das sehen die ja hoffentlich auch selbst ein, aber bei Startups oder in Medienberufen, ich meine, da ist das doch ganz normal, WhatsApp zu schreiben oder mal Facebook zu checken.
Natürlich, voll. Aber eben, es darf deine Arbeit nicht darunter leiden und dann wird dir der Chef auch hoffentlich nicht gleich eine Abmahnung von Latz knallen. Aber um eben richtig sicher zu gehen, sollte man lieber beim Betriebsrat oder eben der oder dem Vorgesetzten mal nachfragen, was wirklich erlaubt ist, um auf der sicheren Seite zu sein. Gerade wenn Deutschland um 16 Uhr Fußball spielt, haben ja manche Arbeitgeber dann vielleicht auch ein Interesse an diesem Spielergebnis. Und als ich mich heute Mittag in Berlin umgehört habe, klang es so, als seien da viele Chefs, zumindest in kleineren Unternehmen, da auch wirklich sehr offen.
Also für meinen Chef wäre das kein Problem, der würde mitgucken. Und das ist ein kleines Immobilienunternehmen.
Wir arbeiten in einem Unternehmen, was Konsumgüter herstellt. Wir erlauben unseren Mitarbeitern natürlich, die Ergebnisse immer mal zu checken. Ein ganzes Spiel zu schauen während der Arbeitszeit würde jetzt den Rahmen sprengen.
Also wir sind alle Erzieher und bei uns ist es in dem Sinne nicht möglich, die WM zu schauen, da wir uns um die Kleinen kümmern.
Ich komme aus der Startup-Szene und hier ist es eigentlich auch relativ üblich bei vielen Startups, dass halt einfach der Fernseher auf Stumm läuft. Und wir sind alle jung, wir wollen es sehen und können wir halt so nebenbei mal drauf schauen und dann halt weiter E-Mails schreiben oder was auch immer machen.
Ich arbeite als Kellnerin und wir übertragen, deswegen sehe ich es automatisch.
Okay, das ist dann in dem Fall wirklich ein sehr, sehr cooler Job, also dann auch noch die ganze Zeit Fußball gucken können. Wer jetzt aber doch in einem etwas konventionelleren Bürojob angestellt ist, inwieweit darf der denn, darf der Chef da den PC kontrollieren beziehungsweise eine Software nutzen, die aufzeichnet, wie oft ich privat surfe?
Also sogenannte Späh-Software einzusetzen ist laut Arbeitsrichtern wirklich rechtswidrig. Arbeitgeber dürfen auf den Rechner eines Mitarbeiters zugreifen, wenn dieser eine längere Zeit fehlt, weil er krank ist oder so und jetzt Unterlagen auf diesem PC zu finden sind. Voraussetzung dafür ist aber, dass mit dem Mitarbeiter vereinbart worden ist, dass dieser PC nur dienstlich genutzt wird. Wenn auch eine private Nutzung vereinbart wurde, darf der Arbeitgeber nicht ohne Einverständnis ran. Wir haben ja immer noch Persönlichkeitsrechte, ne? Und außer der Chef oder die Chefin haben jetzt wirklich einen klaren Verdacht, dass wir da etwas Kriminelles auf dem Dienstrechner privat abwickeln, dann dürfen sie ran.
Also wir halten fest, wer alle Spiele zur Fußball-WM gucken möchte, sollte noch schnell einen Job in einem Biergarten ergattern oder noch besser einfach mal nachfragen, was während der Arbeitszeit erlaubt ist und was nicht. Infos dazu von unserer Reporterin Magdalena Bienert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist es nicht einfach herrlich, einmal mitten in München, Stuttgart oder Köln stehen und dann so richtig tief einatmen. So eine richtig schöne Prise Stickoxide in die Lungen pumpen, inklusive Feinstaub und anderer Partikel. Ist nicht so schön, ne? Aber ich meine, was ist die Alternative? Atmen müssen wir schließlich alle, nur mit den ganzen Schadstoffen in der Luft. Gesund ist das nicht. Das wissen wir, das weiß die Regierung, aber es ändert sich eben nichts. Und weil die Grenzwerte viel zu oft überschritten worden sind in den vergangenen Jahren, reicht's der EU-Kommission jetzt. Sie verklagt Deutschland und 5 weitere Staaten aus der EU vor dem Europäischen Gerichtshof. Der EU-Umweltkommissar Camille Novella, der begründet es so.
Wir haben lange gewartet und können das nicht noch länger tun. Wir können nicht mit Plänen arbeiten, die uns sagen, dass wir erst nach 2020 oder erst 2025 die Vorgaben erfüllen.
Welche Folgen hat das denn jetzt für Deutschland? Ich habe nachgefragt bei Peter Kapern, das ist unser Korrespondent in Brüssel. Peter, warum hat die Kommission denn eigentlich ausgerechnet jetzt beschlossen? Nee, Moment mal. Also jetzt müssen wir mal Schluss machen, das können wir nicht so hinnehmen.
Na, weil sie einfach die Nase davon voll hat, dass sich nichts tut. Man darf ja nicht vergessen, die Luftreinhaltewerte, bei denen der Grenzwert für Stickoxide von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft enthalten ist. Diese Luftreinhaltewerte sind seit 10 Jahren verabschiedet auf europäischer Ebene. Seit 2010 sind sie verbindlich für die gesamte EU. Und in Deutschland gibt es noch immer 26 Städte, in denen diese Grenzwerte massiv überschritten werden. Und im Januar, da hatte die EU-Kommission die Bundesregierung nochmal nach Brüssel einbestellt und hat gefragt, was könnt ihr uns denn jetzt nachweisen an Soforthilfemaßnahmen, an Maßnahmen, die sofort etwas bewirken würden. Da hat die Bundesregierung ein Papier hier hinterlegt, das hat sich die EU-Kommission genau angeguckt und kommt jetzt zu dem Ergebnis, nee, das, was da drin steht, das reicht wieder nicht, um die Grenzwerte einzuhalten. Und jetzt geht's nach Luxemburg. Luxemburg. Jetzt geht es vor den Europäischen Gerichtshof.
Was würde denn passieren, wenn der Europäische Gerichtshof der EU-Kommission jetzt Recht geben würde?
Naja, zunächst einmal drohen Deutschland dort Geldstrafen. Das geht normalerweise in abgestuften Systemen, erstmal mit einmaligen Geldstrafen, dann bei immer noch Nichterfüllung dieser Grenzwerte steigen. Diese Geldstrafen kommen immer öfter. Aber ich glaube, das viel Wesentlichere ist doch, dass der politische Druck auf die Bundesregierung steigt, jetzt endlich zu handeln, endlich Maßnahmen zu beschließen, die ja nicht utopisch sind, um diese Grenzwerte auch tatsächlich einzuhalten.
Aber wird das wirklich reichen? Also wird dieser Druck wirklich so groß werden auf die Bundesregierung?
Ja, das muss man abwarten. Da muss man sehen, dass die ersten Meinungsäußerungen heute jedenfalls in diese Richtung gehen. Beispielsweise der ja nicht ganz unbekannte Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer, der hat davon gesprochen, dass das ja wohl die größte Blamage ist, die man sich für die Bundesregierung überhaupt vorstellen kann. Der Deutsche Städtetag, die Umweltverbände, die Oppositionsparteien, die alle sagen, jetzt ist die Bundesregierung am Zug, sie muss endlich was tun. Ja, und selbst innerhalb der Bundesregierung gibt es ja bemerkenswerte Wortmeldungen. Die Umweltministerin Svenja Schulze, die hat die Entscheidung in Brüssel bedauert, hat aber gleichzeitig diese Entscheidung nicht kritisiert, sondern hat gesagt, jetzt brauchen wir technische Lösungen, um die Grenzwerte einzuhalten. Technische Lösungen, das heißt Hardware-Nachrüstungen für Dieselfahrzeuge. Dagegen sträubt sich aber der Koalitionspartner CDU, CSU. Mal gucken, wie die innerhalb der Bundesregierung jetzt klarkommen, ob die weiter, jedenfalls in wesentlichen Teilen, daran festhalten, dass man von diesen Hardware-Nachrüstungen nichts wissen will.
Die EU-Kommission hat Klage gegen Deutschland und 5 weitere EU-Staaten eingereicht. Einschätzung, welche Folgen das jetzt für Deutschland hat, von Peter Kapern, unser Korrespondent in Brüssel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das muss wirklich eine extrem bedrückende Situation sein, wenn man weiß, ohne ein neues Organ geht es nicht. Menschen, die auf Organtransplantationen warten, müssen das oft sehr lange tun, warten. Und es liegt eben auch daran, weil in Deutschland weniger Menschen Organe spenden. Im vergangenen Jahr waren es knapp 800 Spender und 2011 waren es 1200. Auch in den USA warten viele schwerkranke Menschen auf ein neues Herz zum Beispiel, eine neue Niere. Aber die Wartelisten sind lang. Allerdings, die Zahl der Spender in den USA ist in den vorigen Jahren gestiegen und zwar schon recht ordentlich. Unsere Reporterin Caro Bredendieck hat sich dieses Thema nochmal genauer angesehen. Caro, woran liegt das?
Also es klingt paradox, aber der Organspendebereich in den USA, der profitiert da sozusagen von einem der wohl größten Probleme des Landes, nämlich von der Opioidkrise. Also Millionen Amerikaner sind ja abhängig von Schmerzmitteln oder sie sind sogar noch auf eine Nummer härter umgestiegen, zum Beispiel auf Heroin. Beides gehört zu den Opioiden. Und in den USA sterben jeden Tag 116 Menschen an einer Überdosis davon. Deswegen hat US-Präsident Trump letztes Jahr auch den nationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen.
Und diese Menschen sind dann die potenziellen Organspender?
Genau, also ihr Anteil unter den Organspendern nimmt immer mehr zu und mittlerweile kommen fast 14% aller Organspenden in den USA von Menschen, die an Drogen gestorben sind.
Ja, das klingt ja erstmal positiv, mehr Organspender. Muss man ja trotzdem fragen, wie gut ist das denn überhaupt? Also zum Beispiel eine Lunge von jemandem, der an einer Überdosis gestorben ist. Ist das sicher, Organe von drogenabhängigen Menschen anderen Menschen weiterzugeben?
Das haben US-Forscher jetzt mal in einer großen Studie untersucht. Sie haben die Akten von über 2300 Patienten aus 17 Jahren gesichtet und sie kommen zu dem Ergebnis, also zumindest für Herzen und Lungen von Drogentoten, da können sie grünes Licht geben. Denn statistisch gesehen haben die nach der Transplantation genauso gut funktioniert wie Organe von anderen Spendern, also zum Beispiel von Menschen, die jetzt an einer Schusswunde gestorben sind oder an einem Schlaganfall.
Wie ist das denn in Deutschland? Hier gibt es ja auch einen Mangel an Organspendern. Mhm. Werden dann auch hier welche von Drogentoten genommen, Organe?
Ja, es ist in Deutschland erlaubt und möglich, dass auch Drogentote zu Organspendern werden. Aber da gibt es spezielle Auflagen. Das hat vor allem mit dem Risiko zu tun, dass Krankheiten übertragen werden könnten, weil Drogenabhängige haben viel höheres Risiko als andere Menschen, zum Beispiel HIV-positiv zu sein oder Hepatitis zu haben. Alle Spenderorgane werden ja gründlich untersucht, mehrere Stunden oder sogar manchmal einen Tag lang. Und Organe von Drogentoten, die werden nochmal extra gründlich unter die Lupe genommen. Aber Axel Rahmel, Chef der Deutschen Stiftung Organtransplantation, der sagt, dass es trotzdem Restrisiko gibt.
Man muss ehrlicherweise sagen, es gibt so ein diagnostisches Fenster, nennt man das. In der ganz frühen Phase einer Infektion kann man die nicht sicher erkennen. Deswegen sind solche Spenderorgane auch mit einem erhöhten Risiko, was die Übertragung einer Infektion angeht, verknüpft.
Also wenn sich jetzt jemand erst ganz kurz vor seinem Tod erst Hepatitis zugezogen hat, dann kann man das vielleicht noch nicht erkennen.
Aber es kann trotzdem sein, dass ich ein Organ bekomme von jemandem, der an einer Überdosis gestorben ist.
Ja, aber das wird dir jetzt nicht einfach untergejubelt, ohne dass du das weißt, sondern auch da gibt es eine Sonderregel, sagt Axel Ramel.
Solche Organe können nur Patienten angeboten werden, die zuvor zugestimmt haben, dass auch ein solches Organ ihnen angeboten wird. Die Patienten werden schon vorher gefragt, ob sie im Zweifelsfall auch ein solches Organ akzeptieren würden.
Okay, also man wird aufgeklärt über die Risiken. Bei Organen wird dann extra geprüft, ob Krankheiten vorliegen. Aber wie sieht es aus mit der Funktion generell? Wie gesund sind solche Organe?
Also in den USA wurde ja jetzt mit der Studie zumindest gezeigt, dass Schmerzmittel und Heroin generell keine Auswirkung darauf haben, wie gut Herz und Lunge funktionieren. Das ist ja schon mal gut. Ansonsten kommt es immer aufs Organ an und auch auf die Art der Drogen, die konsumiert wurden. Kokain zum Beispiel kann schon Herzschäden verursachen. Deshalb wird dann da nochmal extra gut drauf geguckt.
Wie hoch ist denn der Anteil von solchen Spenderorganen jetzt, wenn wir uns mal ganz Deutschland angucken?
Sehr, sehr, sehr gering. Also 2016 wurden 12 Menschen mit Drogenvergangenheit Organe entnommen und gespendet. Das ist nicht mal 1% aller Organspenden, die in dem Jahr in Deutschland gelaufen sind. Also im Vergleich zu den USA, wo es ja 14% sind, ist das wirklich verschwindend gering.
In den USA ist die Zahl der Organspender in den vergangenen Jahren gestiegen und der Hauptgrund dafür ist die Opioidkrise in dem Land. Wie es bei uns in Deutschland aussieht, das hat uns Caro Bredendieck erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das war wirklich krass und ich habe mich zuerst gefragt, habe ich da vielleicht irgendwas Süßes auf die Hose geschlabbert, dass die alle da so abhängen, aber ich bin mir wirklich sicher, da war nichts. Also, ich hatte in meinem Schwedenurlaub eine schwarze, wasserabweisende Regenhose an und darunter noch eine Jeans und trotz aller Sicherheitsvorkehrungen haben ungefähr 20 bis 30 Mücken auf meiner Regenhose abgehangen, richtig hardcore. Und die haben eben versucht, mit ihrem Rüssel durch diese beiden Lagen Stoff sich zu bohren und mein Blut abzuzapfen. Haben sie nicht geschafft. Also ich meine, Schweden und Mücken, Moskitos, das gehört irgendwie zusammen, das weiß man. Ja, weil in Schweden gibt es eben sehr viele Seen, sehr viele Brackflächen, das finden die richtig gut. Nur in diesem Jahr soll es mit den Mücken ohnehin noch viel, viel schlimmer werden, als es sonst schon ist. Und darüber habe ich gesprochen mit Carsten Schmiester, das ist unser Korrespondent in Stockholm. Also Carsten, Mücken, Schweden, ja, das gehört irgendwie zusammen, das wissen wir. Aber warum wird es in diesem Sommer denn dann noch ärger?
Im Prinzip liegt das am Winter, denn der Winter hier war ziemlich schneereich, vor allem da in diesen Gebieten nördlich von Stockholm, wo es ganz besonders schlimm ist, aber auch in anderen Landesteilen. Und dann, und das ist eigentlich das richtig Blöde, dann haben die das Frühjahr ausgelassen und gleich auf Hochsommer geschaltet. Wir hatten jetzt die letzten Tage Temperaturen von deutlich über 25 Grad. Das heißt, da ist sehr viel Schneewasser auf einmal getaut und die Bäche und Flüsse und was alles dieses Wasser normalerweise wegbringen, waren überfordert. Es hat großflächige Überschwemmungen gegeben und da steht jetzt das Wasser. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Und deshalb sagen die Mückenforscher, die Larven freuen sich, sie haben das erste Mal seit vielen Jahren eigentlich riesige Gebiete dazu bekommen.
Okay. Wo sind denn diese Gebiete dann? Also verteilt sich das so über komplett Schweden oder ist das eine bestimmte Region nur?
Also es gibt so eine Art Mückenmekka, das ist das Gebiet des unteren Dalälven, das ist 150 Kilometer nördlich von Stockholm, das ist schon sehr, sehr ländlich, bewaldet aber noch, ganz oben im Norden natürlich nicht, da ist es viel zu kalt und eigentlich ganz unten im Süden auch nicht so richtig schlimm, aber die Mückenforscher haben gesagt, dadurch, dass es halt so viel Schnee und so viel Wasser gibt, ist das Gebiet doch größer geworden, sodass es auch näher zum Beispiel an Stockholm rankommen dürfte, weiter nach Westen, vielleicht auch noch ein Stück weiter nach Norden, auf jeden Fall so in einem der Kerngebiete, wo Touristen halt auch gerne sind.
Und was machen die Schweden jetzt dagegen? Also, oder sind die da entspannt und sagen, naja, Pech gehabt, gibt es halt ein paar Stiche mehr in diesem Jahr?
Nee, die sind nicht wirklich entspannt. Die haben eine witzige Institution, die heißt Biologisk Mückkontroll. Das ist ein staatlicher Anti-Mückendienst, den sich einige Städte und Gemeinden vor allem in diesem Mückenmekka leisten. Und die sind jetzt schon seit einigen Tagen unterwegs mit dem Hubschrauber und sprühen oder werfen eigentlich mehr Granulat aus, ganz gezielt. Die gucken immer, wo ist ein Tümpel, wo ist irgendwo eine überflutete Fläche. Und da hauen sie dieses Granulat dann drauf. Da ist ein biologisches Schädlingsbekämpfungsmittel drin mit dem schönen Namen Vectobac G. Uns hat einer das so erklärt. Das ist ein Granulat, das ist mit Maisöl bestrichen und mit einer ganz bestimmten Bakterienkultur. In dieser Kultur sind Proteinkristalle und die greifen ganz gezielt Mückenlarven an.
Und das ist wirklich so biologisch, wie es jetzt klingt und wie du es gerade erklärt hast? Oder gibt es in Schweden auch Kritik daran?
Nee, in Schweden gibt es keine Kritik. Die Schweden haben eben, du hast es ja gerade erzählt, öfter mal diese Erlebnisse mit Mücken und sagen im Prinzip alles, wo auch nur so ein bisschen Öko oder zumindest Natur draufsteht, das nehmen wir gerne, denn die Alternative ist halt nicht vorstellbar, wenn wir einen Rekord-Mückensommer kriegen würden. Wobei, den kriegen sie trotzdem. Aber sie hoffen, das Allerschlimmste vielleicht zu verhindern. Man muss ein bisschen recherchieren, um überhaupt Zweifel zu finden an diesen Mitteln. Es gibt sie allerdings, Leute, die sagen, ja, Stechmückenlarven werden abgetötet, aber eben nicht nur Stechmückenlarven. In Schweden gibt es 50 verschiedene Arten von Mücken. Es kommen auch Larven um, die eigentlich dann in der Nahrungskette relativ wichtig sind, den Menschen aber nicht so schädlich. Das heißt, da wird gesagt, das Ökosystem leidet. Und es gibt auch Kritik, die sagt, dieses Mittel ist nicht wirklich überprüft worden auf Unschädlichkeit beim Menschen. Man kann das als Laie, der ich ja auch bin, schwer überprüfen. Es hat dieses Siegel, dass dort ein Stoff verwandt wird, der in der Natur natürlich auch vorkommt. Das ist ein Fakt. Aber richtig durchgeforscht ist es, glaube ich, auch nicht.
Jetzt mal ganz praktisch gedacht, Carsten. Also, was macht man denn als geneigter Schweden-Urlauber oder Urlauberin in diesem Jahr, wenn man jetzt ausgerechnet in diese Region fährt, wo eben diese massive Mückenplage dann erwartet wird?
Da bleibt man erstmal cool und ruhig und setzt sich wieder ins Auto und fährt weg. Ich habe mit einer Frau getelefoniert, die bei diesem Mückkontroll arbeitet. Die hat gesagt, pass auf, das kann richtig, richtig böse sein mit den Mücken, aber es ist immer auch lokal begrenzt. Und wenn man sagt, ich fahre jetzt mal 20 Kilometer weiter oder 30, dann kann es sein, dass man in ein nahezu mückenfreies Gebiet kommt. Das ist jetzt nicht durchgehend so. Man muss ein bisschen gucken, wo sind diese schlimmen Patches und die vermeidet man, denn dürfte es gehen. Zweiter Tipp, den diese alten Schweden immer haben, sagen, bevor ihr euch jetzt mit Chemie von oben bis unten einsprüht, versucht es doch erstmal auf die ganz normale Art und Weise, nämlich mit Kleidung. Tipp, die Kleidung muss hell sein, auf jeden Fall möglichst hell. Und sie muss natürlich möglichst viel Haut bedecken und dabei sehr locker sitzen. Also wenn etwas direkt auf der Haut ist, dann hat so eine Mücke das natürlich relativ leicht durchzupieken, wenn da noch ein bisschen Luft zwischen ist. Dann ist unter Umständen der Stachel einfach nicht lang genug.
Denn die Mücke an sich ist ja nicht blöd. Jetzt weiß ich auch, was bei mir schiefgelaufen ist. Meine Regenhose war nämlich schwarz. Hätte ich mal eine weiße angezogen, hätte ich gar keine Probleme gehabt. Mückenplage in Schweden, die wird in diesem Jahr wohl noch schlimmer als sonst. Warum das so ist, was die Schweden gegen die Mücken machen, Infos gab's von Carsten Schmiester.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.